Deutschlandfunk, kontrovers.
Beschimpfungen, Diskriminierungen, Gewalt, all das erfahren Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Wofür Betroffene schon seit vielen Jahren kämpfen, das will die Bundesregierung jetzt in einem Gesetz regeln. Mann, Frau, divers, was jemand ist, das soll künftig jede und jeder weitgehend selbst entscheiden können. Mit einer einfachen Erklärung beim Standesamt. Was die Geschlechtsidentität angeht, hat jede Person Anspruch auf Achtung und auf respektvolle Behandlung. Auch das soll das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz erreichen. In der öffentlichen Debatte darüber geht es teils hoch her. Am Gesetzentwurf der Ampel entzündet sich teils sehr grundsätzliche Kritik, was die einen für dringend geboten halten. Das ist für andere geradezu verantwortungslos. Darüber wollen wir in den nächsten anderthalb Stunden sprechen, und zwar mit folgenden Gästen. Tessa Ganserer ist Mitglied des Bundestages für Bündnis 90 Die Grünen und hat sich sehr für dieses Selbstbestimmungsgesetz eingesetzt. Katja Leikert ist die Obfrau der Unionsfraktion im Familienausschuss des Bundestages, und Mara Geri gehört dem Bundesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland an. Wie immer freuen wir uns auch, wenn Sie sich beteiligen möchten an dieser Sendung mit Ihren Mails oder mit Ihrem Anruf zu unserem Thema, wenn Sie sich an der Debatte beteiligen. Rufen Sie uns also gerne an. Ich sage Ihnen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Oder schicken Sie uns eine WhatsApp, da können Sie eine Sprachnachricht hinterlassen oder auch eine Nachricht, je nachdem, wie Sie es möchten. Ich sage Ihnen dazu auch die Telefonnummer 0173 5690 322. Diese Nummer wiederhole ich nochmal, 0173 5690 322. Wie immer haben sich einige schon heute Vormittag bei uns gemeldet auf unserem freigeschalteten Anrufbeantworter. Hier eine kleine Auswahl erster Stimmen.
Herzau, Berlin-Tempelhof. Ich denke, mit diesem Gesetz schafft sich Deutschland endgültig ab. Wir sind im Prinzip alle mit einem klar definierten Geschlecht geboren und sollten daran auch nicht rütteln. Sicherlich gibt es Grenzfälle und Ausnahmen irgendwo. Dann kann man da bestimmt noch mal irgendwas machen. Aber nicht mit 14, sondern mit vielleicht 21.
Hallo, das ist verantwortungslos. Freie Wahl des Geschlechts, egal was von Natur aus vorgegeben ist. Also diese Regierung sollte man dringend abwählen.
Schulz, Lehrer AD in Heppenheim. Grotesk, ein Schüler aus der 11. Klasse, biologisch männlich, geht jetzt in den Mädchensport und mit den Mädchen unter die Dusche nach dem Sport. Oder ein Erwachsener, der sich zur Frau erklärt, geht in die Frauensauna. Dies ist doch die typische Idiotie dieser Koalition, die sonst nichts zustande bringt, außer solchen Mist.
Ostermeier, ich rufe aus Frankfurt am Main an. Meiner Meinung nach darf es rechtlich und soll es auch rechtlich keine Rolle spielen, welchem Geschlecht jemand zugeordnet ist. Deshalb kann es auch keinen Nutzen bringen, zu welchem Geschlecht ich mich zugehörig fühle und welchem ich zugeordnet bin. Deswegen sollte nach meiner Auffassung jegliche Festlegung entfallen und wir sollten schlicht die Kategorie für uns wählen können, die wir alle sind, nämlich Mensch.
Moin, Hannes Beermann, Braunschweig. Warum interessiert das irgendjemanden, der nicht persönlich betroffen ist? Ich habe das Gefühl, dass alle, die sich da von außen zu äußern, es geht da nur darum, Macht auszuüben und andere Leute unten zu halten.
Thomas Kruse aus Putlitz. Wer sagt, dass Menschen krank seien, bei denen Körper und das Selbst nicht miteinander zusammenpassen, haben nur insoweit recht, dass für diese Menschen genau dieser Zustand des eigenen, bewussten, persönlichen, körperlichen Paradoxon krank macht, wenn sich jemand nirgends öffnen darf oder Angst vor Ablehnung oder Unverständnis haben muss.
Soweit einige Stimmen unserer Hörerinnen und Hörer. Jetzt aber zunächst mal vielleicht zu Mara Geri vom Bundesverband Lesben und Schwulen in Deutschland. Wie weit ist das ein Meilenstein aus Ihrer Sicht, was die Bundesregierung da jetzt plant?
Ja, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Wir finden, dass es ein wichtiger Schritt ist, dieses Selbstbestimmungsgesetz jetzt auf den Weg zu bringen. Wir warten seit vielen, vielen Jahren darauf, dass es hier vorangeht. Aber wir sagen auch ganz klar, dieser Meilenstein, wenn man ihn so nennen will, der muss noch deutlicher werden. In diesem Gesetzentwurf sind noch viele, viele Passagen drin, die unser Leben unnötigerweise schwer machen und die auch so ein Misstrauen gegenüber Transpersonen impliziert. Und da muss dringend, dringend nachgebessert werden, weil trans zu sein heißt nicht nur diesen Prozess der Namensänderung und des Personenstands zu ändern, sondern auch Alltag zu leben. Ein Leben bei sich selbst jeden Tag zu führen. Und das ist nicht einfach. Und diese Regelungen können das alltägliche Leben stärker beeinflussen, als es vielleicht scheint.
Also ein erster Schritt im besten Fall und auch der aus Ihrer Sicht noch verbesserungsbedürftig.
Ja, ganz genau.
Okay. Katja Leikert ist die Obfrau im Familienausschuss für die Union. Schönen guten Morgen auch an Sie. Ich glaube, wir haben
guten
Sie am
Morgen.
Telefon. Nee, wir haben Sie auch in der Leitung. Ja, wunderbar. Das freut mich sehr. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich habe einen Namensartikel von Dorothee Bär aus Ihrer Fraktion in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Kopf. Die schreibt, dieser Gesetzentwurf sei verantwortungslos. Sehen Sie das auch so?
Ich glaube, es ist zunächst einmal wichtig, warum wir diesen Gesetzentwurf haben. Es geht um die Reform des transsexuellen Gesetzes. Es ist wirklich ein sehr altes Gesetz und die Reform erstmal ist überfällig. Das kann man, glaube ich, so feststellen und zwar ganz nüchtern. Da gibt es eine Gutachtenpraxis, die von den Betroffenen stark kritisiert wird. Ich denke nicht, dass man den Menschen, die davon betroffen sind, wirklich das Leben unnötig schwer machen sollte. Das gilt es sich anzuschauen. Da sind auch wir der Überzeugung davon. Aber nicht alle Regelungen, die jetzt vorgesehen werden von der Ampel, sind für uns zielführend, insbesondere bei den Regelungen von den Kindern. Und dass grundsätzlich gar nicht mehr begutachtet wird oder gar nicht mehr beraten wird und eine schnelle Änderung vor dem Standesamt vorgenommen werden kann. Das sind Punkte, die wir durchaus kritisieren.
Und die wir bestimmt auch noch etwas genauer besprechen. Ich möchte auch Tessa Ganserer in dieser Runde begrüßen, die Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen. Sie haben sich eingesetzt seit langer Zeit für diesen Schritt. Können Sie mit der Kritik, die Mara Gheri gerade geäußert hat, leben? Oder sagen Sie selber, da ist noch einiges, was Sie sich anders wünschen würden, nach dem vorliegenden Gesetzentwurf?
Auch erstmal von meiner Seite einen schönen guten Morgen aus Berlin. Für mich ist dieser Gesetzentwurf grundsätzlich wirklich ein historischer Meilenstein, weil damit das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine deutsche Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, nachdem das grundgesetzlich geschützte Persönlichkeitsrecht auch transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und non-binären Menschen vollumfänglich zugestanden wird und nicht zuletzt auch der Europarat entsprechende Reformen von den Mitgliedstaaten bereits seit 2015 fordert. Ich teile aber auch die Kritik, die Frau Gheri vorgebracht hat. Hier sind noch einige Punkte, die unnötige zusätzliche Hürden für transgeschlechtliche Menschen aufbauen. Und deswegen werde ich mich im Gesetzgebungsverfahren für weitere Nachbesserungen einsetzen.
Dann können wir aber in dieser Runde jetzt erst einmal für den Augenblick festhalten, dass das 40 Jahre alte Transsexuellengesetz, dass das abgeschafft gehört, dass das grundsätzlich neu geregelt werden muss. Darüber besteht Einigkeit auch bei Ihnen, Frau Leikert, oder?
Wie gesagt, das Gesetz, Sie haben es gesagt, ist 40 Jahre alt. Und selbstverständlich gibt es einen gesellschaftlichen Wandel, auch mehr Bewusstsein für das Thema Transsexualität und ein Bewusstsein, das absolut notwendig ist an dieser Stelle. Von daher ist es, ja, es ist richtig, sich das Gesetz anzugucken. Das, was die Ampel daraus gemacht hat, und das können wir in der Sendung diskutieren. Ich find's auch für mich interessant, da nochmal die Standpunkte zu hören. Ist, ob das so weitgehend, gerade die Änderungen bei den Kindern, ob das wirklich vernünftig ist. Mhm. Und ich glaube, das gilt es ganz Emotionsfrei kann man das nicht behandeln, aber das gilt so sachlich wie möglich und so gut wie möglich miteinander zu diskutieren.
Dann fangen wir an diesem Punkt, knüpfen wir da doch an. Gerade mit Blick auf Kinder und Jugendliche spürt man bei der Union große Vorbehalte. Worauf beziehen die sich ganz konkret?
Die beziehen sich darauf, dass gerade Kinder ab 14 Jahre selbst eine Erklärung abgeben können gegenüber dem Standesbeamten, der Standesbeamtin. Und die Zustimmung der Sorgeberechtigten zwar die Voraussetzung sein soll, aber letztendlich auch durch ein Familiengericht ersetzt werden kann. Und der Maßstab das Kindeswohl sein soll. Das hört sich erstmal gut an, ist aber die in Frage zu stellen, ob es jetzt wirklich das Kindeswohl dann auch mit Blick auf die Entscheidungssituation eines 14-Jährigen ernsthaft widerspiegelt. Und das würde mich wirklich interessieren, auch mit den Mitdiskutantinnen zu diskutieren, ob das so widerspruchsfrei und so einfach dort gesehen wird. Und auch bei 14-Jährigen soll ohne jegliche Begutachtung, ohne jegliche Beratung es möglich sein, nur durch die Sorgeberechtigten, durch die Erklärung vor dem Standesamt hier ein Geschlechts, also wir sprechen ja nicht nur von der Namensänderung, die für Kinder in dem Alter eine Bedeutung hat und natürlich auch darüber hinaus, das ist ja auch nachzuvollziehen, aber wir sprechen hier tatsächlich von der Änderung des Geschlechtseintrags von Kindern, die auch unter 14 Jahren sind, und da haben wir große Fragezeichen.
Dann holen wir uns doch mal die andere Seite an. Frau Ganserer, Frau Gehry, wer mag bei diesem Punkt noch mit in die Diskussion gehen?
Wenn ich darf, also erst einmal fände ich es schön, wenn wir uns abgewöhnen, von Transsexualität zu sprechen. Das ist ein Fachterminus aus der Psychologie, der mit wahnsinnig viel Pathologisierung einhergeht und deswegen von einem Großteil der Betroffenen abgelehnt wird und mittlerweile auch im ICD-11 in der internationalen Klassifizierung nicht mehr zur Anwendung kommt. Aber
der Weltgesundheitsorganisation.
Mhm. Ja, genau. Auf die Jugendlichen zurückkommend. Es gibt hier eine groß angelegte Studie des Deutschen Jugendinstitutes aus dem Jahr 2015, das Jugendliche zu ihren Coming-out-Erfahrungen befragt hat. Und das Ergebnis war, dass das Durchschnittsalter des Coming-outs bei Jugendlichen zwischen 17 bzw. 19 Jahren lag. Also das äußere Coming-out. Es wurde aber auch nach dem inneren Coming-out gefragt. Also ab wann Kinder, Jugendliche wussten von sich aus über ihre Geschlechtlichkeit Bescheid wussten, für sich ihnen das innere Wissen klar war. Und da waren 2/3 der Befragten haben angegeben das war mir schon immer klar, das habe ich im Kindergarten gemerkt, bis spätestens zum Beginn der Pubertät, über 2/3. Das heißt, die allermeisten Jugendlichen tragen sich über viele, viele Jahre mit dem inneren Wissen und trauen sich nicht zu outen. Und bei der Frage, warum sie sich so viele Jahre nicht geoutet haben, haben sie angegeben, aus Angst, im Elternhaus nicht ernst genommen zu werden, in der Schule gehänselt, gemobbt, verspottet zu werden und bei Bewerbungen später dann eben auch Diskriminierung und sogar Gewalt zu erfahren. Und das Schlimme ist, genau das, wovor Jugendliche Angst hatten vor ihrem Coming Out, genau das haben die allermeisten Jugendlichen eben auch erlebt. Und es führt für mich zu der Überzeugung, dass eben das keine Jux und Tollerei spontan Entscheidung ist, sondern dass auch Jugendliche bei ihrem Coming-out sehr, sehr selbstreflektiert sind und dass eben genau in dem Alter zwischen 14 und 18 Jahren sich so gut wie alle Jugendlichen auf eine weiterführende Schule oder auf eine Berufsausbildung bewerben müssen. Und da führt es eben zu erheblichen Nachteilen, wenn da die amtlichen Dokumente, wenn da der Name am Zeugnis nicht mit der eigenen Geschlechtlichkeit übereinstimmt. Und deswegen müssen auch Jugendliche die Möglichkeit haben, ihren amtlichen Personenstand und ihren Namen zu ändern.
Daraus kann man ja quasi in einem Satz sagen, Jugendliche sind sich sehr bewusst darüber, sie sind sehr reflektiert, wie sie es geschildert haben, und daraus schlussfolgern sie, dass es auch jungen Menschen möglich gemacht werden soll, diesen Schritt zu gehen. Zurück zu Ihnen, Frau Leikert, warum überzeugen Sie die Ergebnisse dieser Studie und die Schilderungen von Frau Ganserer nicht?
Ich kenne auch diese Studien. Wir hatten auch entsprechende Gespräche in unserer Arbeitsgruppe Familie, die sich sehr intensiv mit der Thematik befasst, genauso wie unsere Rechtsleute und so weiter. Das wird von uns sehr, sehr ernst genommen und wir sind immer für empirischen Beweis und die Grundlage dafür ist richtig, die Frau Ganserer darlegt. Der Punkt, dass es früh feststeht für Jugendliche, dass sie einen Konflikt haben mit ihrer eingetragenen Geschlechtlichkeit und dem, was sie empfinden. Der Punkt ist nur, ob man daraus eine rechtliche Änderung vornimmt, ohne jegliche Beratung von Fachpersonen. Das ist der Punkt, wo wir der Auffassung sind, dass das Gesetz zu weit geht. Mhm. Also durch eine reine Erklärung beim Standesamt. So eine große Änderung vorzunehmen, das halten wir einfach für zu wenig. Gerade vor dem Hintergrund, da könnte man das Argument umdrehen, gerade vor dem Hintergrund, dass es eben so eine große Tragweite hat und so eine große Ernsthaftigkeit auch.
Mit anderen Worten, wenn jetzt im Gesetzentwurf stünde, dass es eine verpflichtende Beratung, Begleitung, in welcher Form auch immer gibt, dann würden Sie diesen Punkt schon ganz anders beurteilen, was jetzt speziell junge Leute unter 18 Jahren, also die noch nicht volljährig sind, angeht.
Das ist ja auch bestehende Rechtslage jetzt, ja, dass es eine Begutachtung gibt. Ich sag's mal, ich habe ja zwei Kinder in dem Alter zwischen 12 und 15. Ich würde es mir als Eltern gar nicht zutrauen, ohne die Beratung von denjenigen, die sich jahrelang kinderpsychologisch, damit jugendpsychologisch damit beschäftigen, auf eine Forderung von einem eigenen Kind so einzugehen, auch egal wie empathisch man damit umgehen möchte, es fehlt da einfach auch die Expertise durch diejenigen, die da einen ganz anderen Kenntnisstand haben. Und Frau Ganserer hat ja recht, es gibt viel zu wenig, also natürlich muss man sich intensiv damit auch einfach beschäftigen und es braucht da einfach mehr Wissen. Und deswegen würde mich schon interessieren von Frau Ganserer, warum man ablehnt, dass Eltern, die Sorge haben für Kinder gerade unter 14, und mir sind solche Fälle natürlich auch bekannt, die sind alle in der auch konflikthaften Situation und wollen ernsthaft die Thematik und natürlich kindeswohlorientiert behandeln. Die suchen sich aber alle automatisch auch Beistand. Warum man das ablehnt, das in einer gesetzlich verpflichtenden Form zu machen, das würde mich interessieren.
Also Frau Ganserer, Sie sind direkt angesprochen.
Also Frau Leikert spricht ja einen wichtigen Punkt an. Offensichtlich herrscht aufgrund einer jahrzehntelangen, jahrhundertelangen Tabuisierung und Stigmatisierung von dem Phänomen der Transgeschlechtlichkeit auch unter Eltern und wahrscheinlich auch unter Eltern der jüngeren Generation heute noch so viel Unwissenheit und Unsicherheit, dass vor allem, glaube ich, auch Eltern, das Lehrpersonal an den Schulen vor allem Aufklärung und Fortbildungen benötigen, um mit dem Phänomen der Transgeschlechtlichkeit von Kindern und Jugendlichen auch souverän umgehen zu können. Aber eine Zwangsberatung von transgeschlechtlichen Jugendlichen kann dann nicht das Ergebnis sein. Erstens einmal fordert der Europarat seit 2015 und die Union war lange Zeit in Regierungsverantwortung und hat es nicht geschafft, dieses entwürdigende Transsexuellengesetz zu reformieren. Der Europarat fordert seit 2015 die Mitgliedstaaten dazu auf, zur Wahrung der Grund- und Menschenrechte von transgeschlechtlichen Menschen Verfahren ohne Zwangsbegutachtungen einzuführen. Zahlreiche europäische Länder haben sich auf den Weg gemacht und mit dem Vorschlag, den Frau Leikert jetzt wiederbringt, ist die unionsgeführte Bundesregierung vor wenigen Jahren baden gegangen. Da gab es schon einen Vorschlag zur Reform des sogenannten transsexuellen Gesetzes, die Zwangsbegutachtung in eine Zwangsberatung umwandeln wollten und es nur eine Verschlimmbesserung der Situation ist. Und dieser Vorschlag, den auch das Ministerium vom damaligen Innenminister Seehofer mit erarbeitet hat, da ist im Bausch und Bogen von allen Fachverbänden abgelehnt worden, aber nicht nur von queeren Organisationen und Transverbänden, sondern auch von der Psychotherapeutenkammer. Also denen Menschen, die sich wirklich seit Jahrzehnten wissenschaftlich und fachlich mit dem Phänomen der Transgeschlechtlichkeit beschäftigen, die diese Gutachten schreiben, sagen, diese Zwangsbegutachtung und auch eine Zwangsberatung ist Quatsch und sollte abgeschafft werden.
Wir werden sicherlich gleich nach den Nachrichten an diesem Punkt noch weiter anknüpfen müssen. Wir haben dann auch einen Hörer in der Leitung. Selbstbestimmte Wahl des eigenen Geschlechts, ist das dringend geboten oder ist das verantwortungslos? Darüber diskutieren wir heute Morgen mit Tessa Ganserer, die wir gerade gehört haben von Bündnis 90 Die Grünen, mit Mara Giri vom Bundesvorstand Lesben- und Schwulenverband in Deutschland und mit der Obfrau der Unionsfraktion im Familienausschuss des Bundestages, mit Katja Leikert. Rufen Sie uns gerne an, wenn Sie sich beteiligen möchten. 00800 4464 4464 ist dafür die richtige Nummer. Bis bald. Die freie, die selbstbestimmte Wahl des eigenen Geschlechts, dringend geboten oder verantwortungslos? Unser Thema heute Vormittag hier in Kontrovers. Wir diskutieren mit der grünen Bundestagsabgeordneten Tessa Ganserer, mit Mara Giri vom Bundesvorstand Lesben- und Schwulenverband in Deutschland und mit der CDU-Politikerin Katja Leikert. Und wir haben einen ersten Hörer in der Leitung, nämlich Herrn Wagner. Schönen guten Tag, Herr Wagner.
Ja, schönen guten Tag zusammen.
Bitte, was wollen Sie beisteuern zu unserer Sendung?
Ja, also ich möchte beisteuern, dass ich dieses Gesetz für sehr wichtig halte. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, um den Betroffenen Rechtssicherheit zu geben. Und zum zweiten, und das ist vielleicht noch ein wenig beachteter Punkt gewesen in der Diskussion bisher, auch um ein gesellschaftspolitisches Signal zu setzen gegenüber dem rechten Zeitgeist. Denn wir müssen uns klar machen, dass wir mit der AfD und anderen Akteuren eine sehr, sehr starke Kraft in Deutschland haben, die gegen Minderheiten, ob das jetzt Behinderte, Homosexuelle oder diese betroffenen Personen, eine sehr, sehr starke, Politik betreibt, die für diese Minderheiten zu einer Gefahr werden könnten. Wenn man Herrn Höcke hört mit seinen Äußerungen bezüglich Krieg gegen das Regenbogen-Imperium oder mit seinen Äußerungen zur Inklusion, da muss man sich klar machen, dass diese Kräfte, wenn sie denn Macht in Deutschland erhalten, eine Gefahr für diese Minderheiten darstellen. Und da gehört ein solches Gesetz als Zeichen der Solidarität und auch als Gegenkraft einfach dazu.
Mhm. Ja, vielen Dank für diese klare Haltung, Herr Wagner.
Sehr gerne.
Dass Sie sich gemeldet haben. Vielen Dank. Ich wollte das noch einmal in die Runde tragen, bevor wir eine weitere Hörerin in der Leitung haben. Und vielleicht zunächst mal Mara Giri oder Frau Ganserer, sehen Sie das auch so? Das ist schon, man muss das schon im Kontext von so etwas sehen wie ein Kulturkampf, in dem sehr prinzipielle Fragen aufgerufen werden. Erleben Sie das auch so?
Ja, wenn ich mich dazu äußern kann. Man merkt, dass die Stimmung sich verändert hat, gerade im letzten Jahr im Kontext von diesem Selbstbestimmungsgesetz. Der Hass und die Hetze ist gerade von rechts größer geworden. Das ist deutlich zu spüren. Das merkt man an Kommentaren, gerade in Social Media und auch von der AfD, die ja im Grunde uns die Existenz absprechen möchte. Und da ist dieses neue Gesetz, wenn es dann endlich in Kraft tritt, ein starkes Zeichen. Es nimmt nicht nur das Leid von uns Transpersonen ein bisschen zurück, sondern es sagt einfach, wir sind da und wir gehören dazu und man nimmt uns ernst in der Politik. Und das hat jahrelang gefehlt. Aber es ist noch ein weiter Weg, damit wir wirklich dort auch ankommen, in der Gesellschaft, in der Mitte. Wir haben jeden Tag noch Übergriffe, Diskriminierungen. Und da ist es noch ein ganzer Schritt, bis wir dort ankommen, wo wir hingehören.
Mhm. Frau Dackert, sehen Sie das auch so, dass es ein wichtiges gesellschaftspolitisches Signal ist, wie es Herr Wagner genannt hat, im Kontext eben dieser größeren Debatte?
Ja, Herr Wagner, der hat sicherlich recht damit, das beobachte ich auch, die scharfen Attacken der AfD. Gerade wenn es um solche Thematiken geht, das zieht sich ja irgendwie durch, dass man aus jedem Thema, egal wie gesprochen wird, vom Gendern bis sonst wie hin, den großen Kulturkampf ausruft. Übrigens aber auch dann von der sehr liberalen Gegenseite, wie ich es ausdrücken möchte, dann auch entsprechend alles genauso aus meiner Sicht der Mitte, ich sage es einfach mal, wie ich mich da verorte in der ganzen Diskussion, genauso überhitzt und auch teilweise zu weitgehend formuliert. Wenn ich zum Beispiel von der Antidiskriminierungsbeauftragten dann lese, dass die Behörden die Strafverfolgungsbehörden beispielsweise keinen Zugriff auf die Daten bei der Änderung von Namen und Geschlechtseintrag bekommen sollen, dann geht es natürlich zu weit an dem ganz normalen, ein Stück weit bisschen Menschenverstand vorbei. Und das trifft dann auch nicht das Gefühl der Bevölkerung. Übrigens auch viele, die davon betroffen sind, halten das. Es hat nicht ganz gestimmt, was Frau Ganserer vorhin gesagt hat, dass man einfach nur zum Standesamt geht und es meldet und es nirgendwo verzeichnet werden sollte. Das hat ja die Ampel dann auch zum Glück schon revidiert in dem Prozess, weil sie gemerkt hat, da ist man zu weit gegangen. Ja, zum Glück sind ja schon Kritikpunkte aufgenommen worden, weil so ein Kulturkampf nochmal, der wird von beiden Seiten aufgeheizt. Und ich, wenn Sie mich fragen, ich kann damit wenig anfangen, weil es geht darum, die Betroffenen ernst zu nehmen. Und diejenigen, die davon betroffen sind, haben aber auch nichts davon, wenn sich eine besonders liberal meinende Politikerschaft sozusagen dann so darum kümmert, dass es zu weit ist von dem, was die Menschen dann auch wirklich empfinden, wenn es um das Thema geht. Ja.
Wir haben der Bezeichnung eines Kulturkampfs, des Framing, möchte ich mich wirklich entschieden verwahren. Mhm. Es geht hier um grundgesetzlich geschützte Menschenrechte. Das sind trans- und intergeschlechtlichen Menschen das Grundrecht auf persönliche Selbstbestimmung eben vollumfänglich zugesteht. Eine Forderung, die der Europarat seit 2015 erhebt, die Menschenrechtsorganisationen erheben, die zahlreiche Länder, bereits europäische Länder umgesetzt haben. Ja, sogar die Schweiz, Belgien, Dänemark, Malta, zahlreiche Länder. Frau Gehry hat hier vollkommen recht und deswegen bin ich der Meldung von dem Hörer von Herrn Wagner wirklich sehr, sehr dankbar, weil wir eben eine internationale Bewegung sehen und wahrnehmen können, dass seit Jahren international bestens vernetzte rechtspopulistische Kräfte ganz gezielt Stimmung insbesondere gegen transgeschlechtliche Menschen machen, auf die Stimmung in der Gesellschaft aufhetzen, um die Gesellschaft zu spalten, auf Kosten und auf Rücken von Minderheiten. Und wenn Frau Leikert hier eine Relativierung einbringt, wenn sich Menschen für ihre Grundrechte einsetzen und damit behauptet, dass die Gegenseite das aufhetzen würde, dann muss ich sagen, Frau Leikert, dann sollten Sie Ihre Parteikolleginnen und auch die Kolleginnen von Ihrer Schwesterfraktion, von der CSU-Landesgruppe auch entsprechend mal maßregeln. Und die sollten sich dann auch zügeln mit ihrer Wortmeldung, weil hier, wenn Abgeordnete der CSU nach Florida reisen und sich dort mit einem Rechtspopulisten verbünden, der in seinem Land systematisch die Rechte von transgeschlechtlichen Menschen zurückdrängt und versucht, sie komplett aus dem öffentlichen Leben rauszudrängen, dann trägt eben auch Teile der Union zu diesem Kulturkampf mit bei.
Frau Ganser, bevor Frau Leikert da vielleicht noch mal gleich darauf antworten mag, hätte ich noch eine Rückfrage an Sie, weil ich Sie ein bisschen so verstanden habe, wenn es um Grundrechte, wenn es um Menschenrechte geht, wie Sie sagen, dann ist also jede Kritik an der Art und Weise der Umsetzung, jetzt Kritik an einzelnen Passagen, etwa in dem Gesetzesentwurf der Ampel, ist dann illegitim.
Das Bundesverfassungsgericht spricht beim Thema der Rechte von transgeschlechtlichen Menschen seit 1978 eine sehr stringente Rechtsprechung, seit jetzt fast einem halben Jahrhundert. Das sind ja nicht nur 6 Urteile in den Teile des sogenannten transsexuellen Gesetzes für grundgesetzlich widrig erklärt wurden. Und in allen diesen Gesetzen kommt das Bundesverfassungsgericht bei der Urteilsbegründung immer wieder darauf zurück, dass eben Artikel 1 in Verbindung mit Artikel 2 des Grundgesetzes eben es hier um grundgesetzlich geschützte Menschenrechte von transgeschlechtlichen Menschen gehen. Und wir können gerne über gewisse Ausgestaltung des Gesetzes reden, aber das Phänomen Transgeschlechtlichkeit grundsätzlich in Abrede zu stellen oder so zu tun, als würde es hier um irgendeinen Schickimicki-Beschluss gehen, als würden wir von der Ampelregierung jetzt irgendwas, ein Nice-to-have-Thema bearbeiten und an den Problemen der Republik vorbei. Natürlich haben wir in der Politik wahnsinnig viele große Baustellen, aber das darf uns nicht daran hindern, eben auch die Grundrechte von allen Menschen und egal wie klein diese Minderheit ist, in unserem Land endlich auch zu wahren.
Der Punkt ist angekommen. Eine Hörerin wartet schon eine Weile jetzt in der Leitung. Frau Leikert, wollen Sie noch mal antworten auf den Vorwurf, dass auch in der Union so mancher das Maß der Mitte, sage ich jetzt mal, aus dem Blick verloren hat?
Herr Berenberg, ich finde, Sie haben es vorhin ganz gut gesagt, ob Kritik an dem Gesetz jetzt nicht mehr zugelassen ist, nur weil man vielleicht der CDU angehört. Ich glaube, es kommt immer aufs Wording an. Sie merken vielleicht auch, wie ich hier gerade formuliere und warum ich das so mache, weil ich einfach die Gefahr der Spaltung sehe. Übrigens geht es immer darum, die Sprache zu wahren und im Blick zu halten, gerade in der Situation, dass die Rechtspopulisten erstarken. Ich kann nur denjenigen sagen, die sich für eine Änderung des transsexuellen Gesetzes einsetzen. Und wie gesagt, ich habe es ja eingangs gesagt, natürlich gilt es, die Begutachterpraxis beispielsweise zu reflektieren. Aber umgekehrt muss man auch Kritiker, die in der Mitte stehen, und darum bitte ich Frau Ganserer, vielleicht auch dort zuhören, auch die Bedenken ernst nehmen. Ich glaube, damit ist dem Gesetz in der Sache mehr geholfen, als wenn man jetzt pauschal auf die CSU und die CDU geht. Ganz ehrlich, das sind nicht ihre Feinde, ich sag's mal ganz offen, sondern die stehen ganz weit rechts und dagegen kämpfen wir selbstverständlich auch. Aber die Hörerin hat bestimmt auch noch einen Beitrag.
Genau, damit sind wir nämlich bei Frau Mohr, die uns aus Berlin anruft. Schönen guten Tag, Frau Mohr, und danke für Ihre Geduld.
Ja, hallo.
Hallo.
Ich wohne in Berlin und ich möchte gerne im Namen der Kinder sprechen. Die sind hier mehrfach erwähnt worden und je länger ich zuhöre, desto mehr merke ich, dass ich ärgerlich werde, wie über deren Köpfen gesprochen wird. Ich habe also 3 Kinder, die sind im Alter von 13, 15 und 17 und habe viele Jahre auch ehrenamtlich mit Kindern gearbeitet. Und eine Aussage ist zu einem der Workshops, die es in Berlin auch in Schulen zu diesem Thema längst gibt. Mich interessieren eure ganzen Sexualitäten nicht. Ich möchte jetzt auch mal was anderes lernen. Und es zeigt, und ich könnte noch viele andere Sätze in dieser Richtung zitieren, es zeigt, dass wir da ganz, fast brutal schon mit der Keule kommen, wenn es um Diskriminierung geht. Das ist ja das Thema. Ob es jetzt, wen wir diskriminieren, ist am Ende für die Kinder ganz egal. Also Kinder, jugendliche Menschen müssen erst ihre eigene Sexualität finden. Das ist meine Meinung, bevor man ihnen vorschreibt, wie sie zu denken haben und nicht mal sich die Zeit nimmt zu gucken, können sie vielleicht alleine über dieses Thema denken? Dann der Satz, jeder Mensch, dessen Persönlichkeit in der Kindheit sich frei entfalten darf, hat gar keinen Grund, später als Erwachsener andere zu diskriminieren. Diesen Satz hat Astrid Lindgren gesagt, damals in ihrer Rede 1978, glaube ich. Die UN-Kinderrechte, die danach entstanden sind, im Kontext zu dieser ganzen Bewegung damals, sind noch viel länger her, als wo hier immer in dieser Sendung drauf rumgeritten wird mit 2015. Seitdem gibt es das Gesetz. Wenn wir es nicht schaffen, die Kinderrechte zu beachten und Kinder aufwachsen zu lassen, sodass sie später niemanden diskriminieren wollen, weil sie es gar nicht nötig haben. Solange wir das nicht auf die Reihe kriegen, wird das auch nichts. Mhm. Wenn wir aber die Kinder damit belästigen, dass wir zu jeder diskriminierten Gruppe in diesem Land einen Workshop machen, weil wir Erwachsenen so einen Schiss haben, ja, dass wir das nicht auf die Reihe kriegen, uns aber dem entschließen, verschließen, worum es hier eigentlich geht. Und die AfD, und das ärgert mich sehr, die AfD ist die einzige Partei, die wirklich wörtlich auch formuliert in ihrem Parteiprogramm, wir sind dagegen, dass die UN-Kinderrechte ins Grundgesetz mit aufgenommen werden. Die stehen wenigstens dazu. Und ob das die CDU, SPD, die Grünen, die Linken, das ist mir kackegal. Die sind alle die haben alle keinen Arsch in der Hose und schaffen es nicht, sich erst um die Kinder zu kümmern, die stark zu machen. Die sind nämlich viel klüger, als alle in dieser Sendung hier glauben.
Frau Mohr, danke für Ihren Anruf heute Morgen. Ich würde noch gern ein bisschen besser verstehen, was das mit Blick auf unser Thema heißt, wenn Sie sagen, von Ihren Kindern kommt die Rückmeldung, lasst uns mit diesen Fragen nach der Sexualität in Ruhe, wenn Sie sagen, es Punkt geht um Kinderrechte Punkt, ja. zu beachten. Und was heißt das alles für die ja faktische Leidensgeschichte vieler Menschen aus der Trans-Community und den Gesetzentwurf?
Die Leidensgeschichte könnte man beenden. Man kann die Leidensgeschichte der Transmenschen beenden. Man kann die Leidensgeschichte jeder Gruppe in diesem Land beenden, die diskriminiert wird, wenn man erst an die Kinder rangehen würde. Verstehen Sie? Das ist die richtige Reihenfolge. Und nicht erst feststellen, wer wird hier alles diskriminiert. Und dann machen wir zu einem Workshop und hoffen mal, weil die Eltern sind ja letztendlich die Personen, die das vorleben. Und meine Kinder und auch andere Kinder und auch ich frage jetzt in die Runde, warum muss das für mich überhaupt interessant sein, welche Sexualität jemand hat, solange ich sexuell gar nicht interessiert bin an dieser Person. Warum stellen wir uns diese Frage überhaupt? Doch nur, weil es mal anders gelernt wurde. Wir haben auch alte Menschen heute in der Sendung gehört, die haben es mal anders gelernt. Und ich verstehe, dass sie ein Problem damit haben. Das ist eine Entwicklung, die finde ich toll. Ich meine, Evolutionspsychologen und Archäologen sagen, wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass unsere Vorfahren jemals in der Einteilung Mann und Frau und nur das gibt es gelebt haben. Wir wissen also, dass es in uns steckt. Okay?
Okay, ja. Frau Mohr, okay, danke dafür. Ich habe es jetzt, glaube ich, ein bisschen besser verstanden. Gib's gerne in die Runde weiter. Frau Ganserer, Frau Gehry, wie wollen Sie kommentieren, was uns Frau Mohr sagen möchte? Frau Gehry, haben Sie dazu eine Haltung? Wie haben Sie das jetzt erlebt?
Ja, ich erlebe oft, wenn mir Eltern von Schülern mit mir in die Diskussion einsteigen, dann höre ich ganz oft leider immer noch, dass ihre Kinder erstmal Anführungszeichen normal erzogen werden sollen. Und danach soll das ganze Queere kommen. Das verletzt mich immer sehr, weil es immer postuliert, dass wir irgendwie nicht normal sind. Und das, und damit ist immer noch so ein Bereich da, wo wir dringend nachbessern müssen. Es wird in den Schulen gar nicht so viel auch darüber gesprochen, wie das vielleicht rübergekommen ist. Man muss sich nur mal verbildlichen, in den ganzen Schulbüchern, die ganzen Geschichten im Englischunterricht, im Deutschunterricht, die gehen immer in der Regel von heteronormativen Geschichten aus. Und wenn dann einmal, zweimal eine Geschichte kommt, wo ein Prinz den Prinzen heiratet, dann ist das gar nicht mal so viel. Und ich finde, das macht die Kinder einfach ein bisschen weltoffener. Manche sehen sich in diesen Geschichten dann, manche nicht. Und ich finde, wir sollten einfach ein bisschen das Klima für eine queerfreundliche Schule, für queerfreundliche Kinder erweitern. Da müssen wir hinkommen. Und ich glaube, zu viel kann es da nicht geben. Und wenn wir da ansetzen, und wir sehen schon zum Teil, dass es da Entwicklungen gibt. Ich bin immer ganz fasziniert, weil CSDs sind sehr viele junge Menschen immer da, die da ein ganz anderes Weltbild schon haben. Dann freut mich das, aber ich spüre gleichzeitig, dass wir da noch viel zu tun haben.
Eine WhatsApp, die uns erreicht hat, knüpft ein wenig daran an, mit einer Frage. Inwieweit ist erforscht, welche psychologischen Auswirkungen es auf Kinder und Jugendliche haben kann? Also ich nehme mal an, sozusagen das Gefühl, im falschen Körper zu stecken oder eben sich der Trans-Community zugehörig zu fühlen. Und falls eine Zunahme psychischen Stresses im Kindes- und Jugendalter diesbezüglich zu erwarten ist, inwieweit ist die psychologische Unterstützung im Bildungswesen und in medizinischen Einrichtungen darauf vorbereitet? Also wenn ich es zusammenfassen darf, würde ich die Frage so zuspitzen, wie viel Unterstützung gibt es denn bisher schon? Frau Ganser, mögen Sie vielleicht darauf antworten?
Die Fachwelt beschäftigt sich ja schon seit Jahrzehnten mit dem Phänomen der Transgeschlechtlichkeit. Und es ist halt einfach auch feststellbar, dass ganz viele transgeschlechtliche Menschen, egal wann sie sich outen, viele schon sehr früh in ihrem Leben wussten, dass mit ihnen, ja, dass irgendwas anders ist bei ihnen. Viele erleben dann ein Leben der Verdrängung über Jahre und Jahrzehnte. Ich glaube, es ist grundsätzlich eine positive Entwicklung in der Gesellschaft zu verzeichnen, dass heute die Gesellschaft offener ist, dass Menschen nicht mehr Jahre und Jahrzehnte der Verdrängung leben, bis sie irgendwann am Ende nach einem Nervenzusammenbruch oder einem gescheiterten Selbstmordversuch in der Psychotherapie oder in der bei der Psychologie aufschlagen und erst dann ihre Transition beginnen, sondern dass heute die Gesellschaft so weit offen ist, dass auch Jugendliche über ihre Transgeschlechtlichkeit, ihre Mitwelt Auskunft geben können. Und die Forschungsergebnisse zeigen sehr deutlich, dass mit einem Leben in der eigenen Geschlechtlichkeit der psychische Stress, der Druck abnimmt, ja. Das ist deswegen eben auch so enorm hilfreich ist, wenn Jugendliche in ihrer Geschlechtlichkeit Anerkennung finden. Und genau deswegen brauchen wir auch die Möglichkeit, dass Jugendliche ihre Personenstandsänderung ändern können, damit sie eben in ihrer Geschlechtlichkeit in dieser Gesellschaft mitleben können. Es gibt dazu in den letzten Jahrzehnten nicht nur ehrenamtliche Peergroups und Selbsthilfegruppen, sondern Gott sei Dank mittlerweile auch staatlich finanzierte Beratungsstellen. Das andere, neben der Beratung und Unterstützung, ist die Frage der medizinischen Versorgung, wann und welche medizinischen Maßnahmen notwendig sind. Und das entscheidet sich ja anhand den medizinischen Leitlinien, anhand der wissenschaftlichen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis. Und diese Entscheidung treffen dann eben Betroffene nicht alleine, sondern sind da eben auch in Absprache mit dem behandelnden Fachmedizinerinnen gebunden. Hier, glaube ich, brauchen wir aber neben der Sache der amtlichen Personenstandsänderung auch eine bessere medizinische Versorgung für transgeschlechtliche Menschen allgemein, weil es hier nicht überall gleich gute Versorgung gibt.
Bevor wir gleich die nächsten Nachrichten haben, hier im Deutschlandfunk noch eine Mail von einer Person, die uns als Jan geschrieben hat. Warum respektiert man nicht das Gegenüber und dessen Würde? Die Konservativen sprechen von Unnatürlichen und meinen, Kinder hätten keine Meinung über ihre Person. Gerade die Jugendlichen wollen sich doch ausprobieren. Katrin Kowal schreibt uns, was Kinder und Jugendliche betrifft, bin ich auch dafür, dass sie es selbst definieren, weil mir nicht klar ist, warum die Eltern hierbei mitreden sollten. Um den bürokratischen Aufwand und zu häufige Wechsel zu begrenzen, schlage ich vor, dass Menschen bis zur Volljährigkeit einfach als geschlechtsneutral gelten und sich anschließend entscheiden oder nicht, eben nicht und neutral bleiben. Und eine Frage zum Schluss, die können wir vielleicht nach den Nachrichten nochmal aufgreifen. Kann ein 14-Jähriger nach der Wahl des anderen Geschlechts nach etlichen Jahren der neuen Erfahrung sein erstes Geschlecht wieder zurückerlangen? Auch das ist ja gelegentlich Thema in der Debatte gewesen, die, soweit ich es weiß, eher seltenen Fälle, wo Menschen dann später nochmal feststellen, dass die Entscheidung falsch war, den Geschlechtseintrag und möglicherweise auch das eigene Geschlecht medizinisch ändern zu lassen. Das vielleicht ein paar Stichpunkte, die ich nach den Nachrichten nochmal aufgreifen möchte. Wenn Sie noch anrufen wollen, 00800 4464 4464 wäre die Nummer dazu. Selbstbestimmte und freie Wahl des eigenen Geschlechts dringend geboten oder verantwortungslos, das ist das Thema heute Morgen. Wir diskutieren nach den Nachrichten noch bis 11.30 Uhr weiter. Bis gleich.
Deutschlandfunk, kontrovers.
Die freie, die selbstbestimmte Wahl des eigenen Geschlechts. Dringend geboten oder verantwortungslos? Das ist unser Thema heute Vormittag hier in Kontrovers. Wir diskutieren mit der CDU-Politikerin Katja Leikert, mit Mara Geri vom Bundesvorstand Lesben- und Schwulenverband in Deutschland und mit Tessa Ganserer, der grünen Bundestagsabgeordneten. Esther Freimadel schreibt uns Folgendes. Als Lehrerin an einer großen Berliner Schule kann ich nur sagen, dass ich es mehrfach als große Befreiung und Verbesserung erlebt habe, dass SchülerInnen an unserer Schule ihr Geschlecht wechseln konnten. Ich bin absolut dafür, dass die Gesellschaft offener mit diesem Thema umgeht und begrüße das neue Gesetz. Von einer anderen Hörerin haben wir folgende Zeilen bekommen. Ich glaube, dass eine so frühe Entscheidung für ein anderes Geschlecht ein Kind oder Jugendlicher nicht fällen kann. Ich weiß aus meinem eigenen direkten Umfeld, wie schwer es ist, diesen Weg zu gehen, wie viele Jahre es bedeutet, durch eine Geschlechtsumwandlung mit Schmerzen und lebenslanger Hormongabe fertig zu werden. Auch dieses sollte angesprochen werden. Nur einfach mal zu sagen, ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl, bedeutet nicht, dass ich diesen Weg so gehen will. Deshalb sollte dieser Gesetzentwurf modifiziert werden. Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, die auch der Namen ungenannt bleiben soll. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Spreche ich jetzt mit Ihnen?
Sie sind jetzt live in der Sendung. Vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben.
Ja, vielen Dank. Ich rufe Sie an aus Bonn und ich bin insofern betroffen von dem Thema, als dass ich ein Transkind habe. Mein Sohn ist als Mädchen geboren, hat sich mit 14 Jahren geoutet der Familie gegenüber, mit 15 Jahren in der Schule und ist jetzt 17, wird in 10 Tagen 18. Und insofern sind wir direkt Betroffene und deswegen kann ich, glaube ich, ziemlich genau dazu Stellung nehmen und möchte gerne zwei Aspekte ansprechen. Der eine Aspekt, wir sprechen hier die ganze Zeit von der Begutachtung. Ich weiß nicht, ob den Teilnehmern bewusst ist, wie teuer diese Begutachtungen sind und dass viele Menschen, viele Personen sich diese privaten Gutachten, die es dafür braucht, nicht leisten können. Wir sprechen hier von einem vierstelligen Bereich, die Dinger kosten. Der zweite Aspekt, den ich gerne ansprechen möchte, und da möchte ich gerne Frau Leikert fragen, wo denn da die Tragweite besteht. Frau Leikert sagte vorhin, dass diese weitreichende Entscheidung, die Änderungen des Personenstandes und den Namen in einem Gutachten begleitet werden sollen. Wir reden da über einen Verwaltungsakt. Wir reden gerade nicht über das, was Sie gerade vorgelesen haben, was eine Hörerin auch sagte. Wir reden hier nicht um geschlechtsanpassende Operationen. Wir reden nicht über Hormongaben. Wir reden über keine Eingriffe in Leib und Leben und in den Körper, sondern wir reden über einen Verwaltungsakt, über ein Stück Papier, nach dessen Anpassung auf die jetzige Situation des Betroffenen es dem Betroffenen einfach besser geht.
Frau Leikert, Sie sind direkt angesprochen.
Ja, also vielen Dank nach Bonn. Der Punkt der teuren Begutachtung, das ist ein Punkt, der von uns auch kritisiert wird. Und deswegen fordern wir hier auch eine ganz klare Veränderung, auch weniger Bürokratie. Das ist für die Betroffenen lästig und ärgerlich und natürlich den Punkt, den kann man nachvollziehen. Das Ganze jetzt als rein Verwaltungsakt.
Es ist nicht machbar. Viele können sich das nicht leisten, 1.800 Euro zu bezahlen. Es ist nicht lästig.
Genau, deswegen sind wir auch dafür, dass es hier eine Änderung geben soll in dem Punkt. Das ist unisono, das wird auch von niemandem anders gesehen. Jetzt hatten Sie gesagt, es ist ein reiner Verwaltungsakt, der natürlich ohne Operation und so weiter vonstatten geht. Daran hängt natürlich keine medizinische Behandlung. Das ist vollkommen richtig, aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich nur ein reiner Verwaltungsakt ist. Ich glaube, wir hätten diese gesellschaftliche Diskussion nicht darum, wenn es nur um eine rein Verwaltungsakt geht, wie beim Kirchenaustritt, ob ich das jetzt vom Standesamt mache oder vom Amtsgericht. Das ist eben mehr dahinter, auch in der gesellschaftlichen Diskussion. Und deshalb, vielleicht sehen Sie es mir nach.
Wie geht's denn da? Was ist das mehr aus Ihrer Sicht?
Also das Mehr ist, wenn es sich um Kinder handelt, vielleicht ist es in Ihrem Fall gut gelaufen, vielleicht haben Sie gemeinsam auch mit Ihrem weiteren Sorgeberechtigten zusammen einig diese Entscheidung getroffen. Das ist in vielen Fällen nicht der Fall. Dann kommen die Gerichte sowieso ins Spiel, die zuständigen Familiengerichte. Ich weiß nicht, ob Sie als Eltern gerne die Verantwortung abgegeben hätten, vollkommen an das Amtsgericht, oder ob Sie es nicht doch auch geschätzt haben, dass Sie als Eltern diesen Prozess auch aus einer Verwaltungsperspektive, wenn ich mal so sagen darf, mit verantwortlich begleiten konnten. Also ich habe da einfach eine andere Position an der Stelle. Ich akzeptiere aber auch, wenn Sie aus Ihrer Erfahrung, die natürlich, ja, die Ihre Erfahrung ist, es als Verwaltungsakt im Nachhinein deklarieren.
Ich kann mir aber vorstellen, dass der Prozess... Weil auch ich die 1.800 Euro nicht habe. Ich habe es aber immer noch nicht verstanden, was ist für Sie das Mehr?
Ich habe es versucht zu erklären, ich würde mich jetzt nur wiederholen an der Stelle.
Also ja, das würde mir nicht helfen.
Alle Schilderungen, ja gut, alle Schilderungen, auch Frau Gehry hat es gesagt, Frau Ganserer, das ist ein langer Prozess und eben keine, also aus meiner Sicht ist es kein reiner Verwaltungsakt. Das ist einfach meine Position.
Im Moment ist es ein sehr langer und teurer Prozess.
Da muss ich der Hörerin aber recht geben, die amtliche Personenstandsänderung ist ein reiner Verwaltungsakt. Es geht hier um die amtliche Vornamens- und Personenstandsänderung. Und das ist ein Verwaltungsakt wie eine Eheschließung. Auch eine Eheschließung ist eine Änderung des amtlichen Personenstandes von ledig auf verheiratet und geht bei Frauen auch heute noch sehr oft mit der Änderung ihres Familiennamens einher. Auch das sind massive, grundlegende Entscheidungen, die hier Menschen treffen für ihre Leben, teilweise mit erheblichen finanziellen Auswirkungen. Und kein Mensch kommt auf die Idee, Menschen, die eine Ehe schließen wollen, vorher eine Zwangsberatung oder Zwangsbegutachtung anzuordnen. Und aus gutem Grund ist die amtliche Personenstandsänderung von medizinischen Maßnahmen vom Bundesverfassungsgericht getrennt worden.
Ich glaube,
Frau Ganserer, also dieser Vergleich, wenn ich das vielleicht sagen darf, dieser Vergleich hat gar, das kann man überhaupt nicht vergleichen, ob zwei Menschen, die sich lieben, heiraten oder eine Geschlechts-, also ich meine, das ist schon eine ganz, das hat doch eine andere Dimension. Das hat doch wirklich eine andere, das hat doch eine, also.
Nö, hat nicht.
Ich sehe das wirklich nicht so. Und weil wir vorhin die Diskussion noch hatten.
Moment, Frau Ganser, wenn ich Sie bitten darf, lassen Sie Frau Leikert noch mal erst ausreden, dann sind Sie gleich danach dran.
Und wir haben im Gesetz eine neue Änderung, dass nach einem Jahr Sperrfrist wieder die Geschlechtlichkeit geändert werden kann. Mir ist klar, dass das in der Praxis nicht die Dauerproblematik ist oder so, aber das zeigt an so vielen Punkten, dass Ihre Überlegungen in dem Gesetz, und das müssen Sie sich auch einfach gefallen lassen, die Kritik an der Sache, nicht unbedingt das trifft, was viele, wie viele das empfinden. So einfach ist es nun mal nicht. Und gerade wenn man Kinder kennt oder auch Jugendliche, die davon betroffen sind. Also ich glaube, eine schwerwiegendere Änderung als Geschlechtseintrag ist ja nicht nur mal ein Geschlechtseintrag. Also da hängt sehr, sehr viel Identität dran an der Geschichte. Und ich denke schon, dass der Staat da eine Fürsorge hat, zumindest eine Beratung einzufordern.
Frau Leikert, und genau deswegen brauchen wir ja dieses Gesetz, weil so viel Identität dran hängt. Mein Sohn, der stimmt die Identität nämlich nicht mit dem Geschlechtseintrag überein. Und genau deswegen brauchen wir das Selbstbestimmungsgesetz, damit es wieder übereinstimmen kann. Und genauso kann man
aber
sich
die
auch schon vor
gibt's
einem
ja
Jahr
jetzt
wieder scheiden lassen. Ja. Insofern, das ist ein sehr gutes Beispiel. Vielen Dank. Ich sehe da ganz viele Parallelen zu einer Eheschließung und Scheidung. Die Einschnitte und die Auswirkungen sind wesentlich relevanter, als nur den Namen und das Geschlecht auf einem Papier ändern zu lassen.
Ja, die Möglichkeit gibt es ja. Es geht ja nur um die Frage des Verfahrens, ob man dazu eine Beratung braucht. Die Kosten, da sind wir uns ja komplett einig. Die Kosten dürfen natürlich nicht entstehen in der Höhe. Und es darf auch nicht den Charakter einer Zwangsbegutachtung haben. Ich würde das gar nicht. Es ist ein Stück weit an der Stelle überdramatisiert, weil es ja die Möglichkeit gibt, diese Änderung vorzunehmen. Da spricht ja keiner
theoretisch
dagegen.
Schon, ja. Praktisch kann ich es mir nicht leisten.
Mit einem entwürdigenden Zwangsbegutachtungsverfahren.
Richtig. Darüber sind wir doch schon längst hinaus, ehrlich gesagt, in der Diskussion.
Nee, genau das ist unsere Realität. Wir sind darüber überhaupt nicht hinaus.
Nein, aber die Absicht wird ja von den allermeisten mitgetragen, dass das sogenannte Transsexuellengesetz entwürdigend, teuer, langwierig war und ist und dass das dringend geändert werden muss. Da herrschte ja auch in dieser Runde zumindest Einigkeit. Noch eine Frage nach Bonn, wenn Sie gestatten. In der Diskussion spielt ja eine gewisse Rolle auch, dass jetzt möglicherweise es nur in erster Linie erst einmal um die Personenstandseintrag geht, aber dass das quasi das Sprungbrett ist oder dass es nahe liegt, dann über den nächsten Schritt nachzudenken. Und das heißt eben Pubertätsblocker, das heißt Hormonbehandlung, das heißt am Ende dann unter ganz anderen Umständen, ist ja klar, auch Operationen für eine Geschlechtsangleichung. Verstehen Sie den Einwand, den man hört oder den viele äußern, dass das eine quasi zwingend das andere nach sich ziehen muss und dass da Sorgen mit verbunden sind?
Nein, das verstehe ich nicht. Ich bin auch in einem Selbsthilfeverein für Transeltern. Und wir haben viele Kinder im Alter von 8 bis 12, beziehungsweise deren Eltern im Alter von 8 bis 25, die wir uns regelmäßig treffen und über das Leben unserer Kinder austauschen. Und es ist bei keinem der Kinder ein Automatismus gegeben. Und es gibt auch viele Kinder, die sich outen als transsexuell und dann auf Operationen gänzlich verzichten, auf Hormone verzichten oder auch nur teilweise Operationen vornehmen, zum Beispiel sich nur die Brüste abnehmen lassen. Und es ist, nichts davon ist festgelegt, nichts davon ist ein Automatismus, nichts davon zieht was anderes nach sich. Es ist, jeder Schritt wird ganz genau geplant. Die Kinder sind doch auch nicht auf sich gestellt. Kein Kind sitzt da und sagt, oh, heute probiere ich mal aus, wie sich's als Mann lebt. Die Kinder sind alle in psychologischer Begleitung, in therapeutischer Begleitung, in Begleitung von Fachärzten, von Endokrinologen, alles, was es braucht. Und mit diesen Ärzten wird jeder dieser Schritte ganz genau besprochen. Die werden begleitet. Dafür gibt es auch Gutachten. Keinem wird die Brust abgenommen, ohne dass es dafür Gutachten gibt. Und das ist auch richtig so. Und es gibt da keinen Automatismus.
Da bedanke ich mich ganz herzlich nach Bonn, für, dass Sie Ihre Erfahrung mit uns geteilt haben. Das war, glaube ich, sehr wertvoll für diese Sendung. Vielen Dank. Ich wollte nochmal zurückkommen auf eine Frage, die ich vor den Nachrichten kurz angerissen hatte. Die Frage nämlich von Renate Klein. Kann ein 14-Jähriger nach der Wahl des anderen Geschlechts nach etlichen Jahren der neuen Erfahrung sein erstes Geschlecht wieder zurückerlangen? Ich glaube, Frau Ganserer, was den Gesetzesentwurf geht, ist, dass gibt's darauf eine ganz klare Antwort, oder?
Wenn es erlaubt ist, dann würde ich gerne vorab zu den Begrifflichkeiten noch eine kleine Anmerkung machen. Kein Mensch wählt ein Geschlecht. Kein transgeschlechtlicher Mensch hat sich das ausgesucht oder im Internet bestellt. Wir sind so geboren. Wir können uns heute leider auch nicht ändern. Wir sind transgeschlechtlich und von dem her geht es hier nicht um die Wahl eines Geschlechts oder die Änderung des Geschlechts, sondern die Korrektur des amtlichen Personenstandes. Das Phänomen der Transgeschlechtlichkeit ist einfach unumstritten, und solange diese Gesellschaft, es grundsätzlich ja auch nicht in Frage zu stellen, Menschen bei der Geburt ein bestimmtes Geschlecht anhand von körperlichen Merkmalen zuschreibt. Es aber Tatsache ist, dass für transgeschlechtliche Menschen diese Zuschreibung nicht passend ist. Da müssen transgeschlechtliche Menschen die Möglichkeit haben, diese falsche Personenstandsangabe des Geschlechtseintrages zu korrigieren. Hm. Es geht hier nicht um die Wahl eines Geschlechtes. Hm. Und okay. Ja, es ist so vorgesehen, dass nach einem Jahr eine Änderung des amtlichen Personenstandes, des Geschlechtseintrages auch nochmal geändert werden kann. Nichts anderes sieht auch das momentan noch gültige sogenannte transsexuellen Gesetz vor. Nach transsexuellen Gesetz gibt es nicht einmal eine Wartezeit. Es gibt ja ein paar wenige, das sind im einstelligen Prozentbereich Menschen, die nach einer gewissen Zeit merken, das stimmt nicht, das ist für sie vielleicht aufgrund des sozialen und gesellschaftlichen Druckes nicht lebbar, ihre amtliche Personenstandsänderung auch jetzt schon nach dem sogenannten transsexuellen Gesetz nach einer gewissen Zeit wieder rückgängig machen. Das sind ein paar wenige Fälle, aber wegen denen ein paar wenigen kann man der weit überwiegenden Mehrheit ja das Recht auf eine amtliche Personenstandsänderung nicht strittig machen. Und deswegen muss es auch die Möglichkeit geben für Menschen, die merken so, es ist für mich doch nicht lebbar, dass sie nach einer mal vorgenommenen Personenstandsänderung die auch wieder rückgängig machen können. Hm.
Frau Leikert, einverstanden?
Ja, ich glaube, das ist ehrlich gesagt kein großer Kampfplatz an der Stelle. Ich glaube nur, dass sich die Ampel damit überhaupt keinen Gefallen getan hat, hier eine Änderung vorzunehmen mit Blick auf ein Jahr. festzulegen. Das gab dann die Diskussion darüber, ob man jetzt jährlich seinen Geschlechtseintrag ändern kann. Das meine ich ja damit auch mit der Handwerklichkeit, wenn es darum geht, gerade so ein Gesetz muss eben gut gemacht werden. Sonst löst es zu viele emotionalisierte Debatten aus. Wenn Sie mich persönlich fragen, ich hätte es da nicht reingeschrieben. Das fordert dann andere dazu auf, zu sagen, ja, warum denn nach einem Jahr, das müssten dann 5 Jahre sein. Ich glaube aber, die ganzen Diskussionen bringen es nicht. Es ist ja keine Larifari-Entscheidung und nicht keine, auch das hat auch nichts mit Trends zu tun oder sowas. Es sind ungefähr 3000 Menschen im Jahr, einfach mal vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die Namens- und Personenstandsänderung vornehmen nach dem bisherigen sogenannten transsexuellen Gesetz. Und die wechseln ja nicht in einem, zweijährlichen Rhythmus dann wieder zurück. Das gibt auch die Empirie so überhaupt nicht her. Man macht da unnötige Fässer auf, finde ich, an der Stelle. Und die Kritik muss sich wirklich die Ampel auch gefallen lassen.
Aber darf ich der Frau Leikert ein Angebot machen? Also wenn es Ihnen wirklich ernsthaft darum geht, ein gutes Gesetz zu machen, das gesellschaftlich tragfähig ist, dann mache ich Ihnen das Angebot, das Gesetzgebungsverfahren beginnt ja jetzt erst im Herbst. Der Entwurf ist vom Kabinett beschlossen worden und wird jetzt im Bundestag eingebracht. Ich sehe da auch in einigen Punkten noch einen Korrektur- und Verbesserungsbedarf. Und wenn Sie sagen, diese Sache mit der einjährigen Frist bis zur Änderung, da hätten Sie einen besseren Vorschlag, dann machen Sie den, lassen Sie uns darüber diskutieren und dort, wo wir uns einig werden, bin ich gerne offen, dass wir das Gesetz noch gemeinsam auch mit der Union, mit der Unterstützung der Union noch besser machen.
Frau Ganserer, das ist ein vernünftiger Vorschlag und gerade in dem Jugendbereich, wie gesagt, die Sperrfristen, das ist, glaube ich, nicht das Hauptthema, sondern wirklich eine ernsthafte Diskussion darüber, wie wir mit Jugendlichen umgehen und das ist so ein Punkt, da würde ich mich wirklich auch freuen, wenn wir, weil ich glaube, das ist entscheidend auch für den gesellschaftlichen Diskurs, wie emotionalisiert der geführt wird. Da können vielleicht die Rechtspopulisten noch ihre Spielchen machen, aber sagen wir mal, alle Parteien, die sich in der Mitte auch ein Stück weit orientieren, sollten da wirklich einen vernünftigen Umgang pflegen.
Jetzt ist es das zweite Mal angesprochen worden, Frau Ganserer, dass es noch Nachbesserungsbedarf gibt. Aus Ihrer Sicht, Sie wollen sich da noch für Änderungen einsetzen. Das Gleiche haben wir zu Beginn der Sendung ja auch von Mara Gheri gehört. Frau Gheri, vielleicht fangen Sie mal an. Wo wünschen Sie sich noch Änderungen? Welche wären das?
Das wäre vor allem der Paragraph, wo es ums Hausrecht / Vertragsfreiheit geht. Weil da, wenn man sich das genau überlegt, heißt das, es ist möglich, Transpersonen aus gewissen Räumen auszuschließen. Das heißt für mich ganz konkret, ich könnte mal ins Kino gehen und könnte dann nicht die Damentoilette besuchen, könnte aus der Sauna ausgeschlossen werden, etc. Und das beeinflusst mein Leben dann. Und das sorgt dann für Nachteile in meinem Alltag. Und das jetzt so explizit dort reinzuschreiben, ist völlig unnötig und es hat wieder diesen Hintergrund, wir müssen irgendwelche Leute vor Transpersonen schützen. Das, was völliger Unsinn ist, wo keine Empirie dahinter steckt, das ist was, das ganz, ganz dringend raus muss. Dieses Misstrauen, das da drin steckt. Und da gibt es noch ein paar andere Sachen da drin, auch im Verteidigungsfall. Falls wir wieder einen Krieg bekommen sollten und der Verteidigungsfall ausgerufen werden sollte, dass dann dieses Selbstbestimmungsgesetz zum Teil sozusagen pausiert und dann nicht anwendbar ist. Ich denke immer, wenn wir wirklich in so eine Situation in Deutschland kommen, was wir hoffentlich niemals wieder tun, das ist das nicht unsere einzige Sorge. Und da müssen wir dringend noch nachbessern. In diesen zwei Punkten vor allem, viele andere gibt es auch noch, aber die zwei wären für mich jetzt mal die Schwerpunkte.
Weil da eben aus Ihrer Sicht ein Misstrauen durchschimmert?
Genau,
weil da das aus
ein Misstrauen, ja. Ein Misstrauen und auch davon ausgegangen werden wird, dass wir von gewissen Räumen auch ferngehalten werden müssten. Das ist völliger Unsinn. Wir sind seit vielen, vielen Jahren in diesen Räumen. Der Deutsche Frauenrat ist da eindeutig. Die deutschen Frauenhäuser sagen, es gibt da keine Probleme. Also Transpersonen, vor allem auch die weiblichen Transpersonen, sind in all diesen Räumen völlig ohne Probleme. Und jetzt das explizit so eine aufzumachen, dieses Fass, und dann möglicherweise uns aus gewissen Räumen wieder auszuschließen, das ist sehr, sehr gefährlich.
Frau Leikert, sollten die Einzelheiten, über die wir jetzt gesprochen haben, die einzelnen Punkte, sollte das so bleiben im Gesetzentwurf? Oder sagen Sie auch, da müsste man in die Richtung, in die Frau Gehry argumentiert, doch nochmal überlegen, ob da nicht zu viel Misstrauen dabei ist?
Naja, vielleicht, da sollte sich vielleicht eine, vielleicht sollte man sich da auch ein Stück weit einfach mal die gesellschaftliche Diskussion, man muss sich der stellen. Das sind die Fragen, die gekommen sind. Und die sind nicht nur gekommen von irgendwelchen Rechtspopulisten. Das muss man auch ganz klar sagen. Das sind, was nicht sein darf, ist dieses Misstrauen, dieses grundsätzliche Misstrauen. Frau Gehry, am Ende ist es aber doch die Entscheidung. Und es gibt Frauensaunen, zum Beispiel in meinem Fitnessstudio. Und da ist dann schon die Frage, so, und dann gibt's schon wieder Regelungsbedarf, weil wir halt alles in diesem Land regeln. Wie soll das denn vor Ort dann geregelt werden? Insofern ist es gut, wenn man das im Gesetz dann so klar wie möglich macht und sagt, das Hausrecht gilt. Damit ist, glaube ich, kein, das ist ja auch dann übrigens noch schwer genug vor Ort, das dann umzusetzen und zu regeln für alle beteiligten Personen. Ich sag's mal, für die biologischen Frauen in der Sauna, wie für den Betreiber, der das dann schlichten soll. Also ich muss sagen, das ist nicht ganz einfach, aber das ist im 0,000-Bereich und es wird halt viel zu hoch gehängt. Deswegen bitte, ist es gut, wenn man das regelt und es hat nichts mit Misstrauen zu tun, sondern weil wir halt in einer Gesellschaft leben, wo diese Fragen auch ein Stück weit aufkommen und bei Verteidigungsfall auch die Frage kam dann auf. Mag sein, dass es in rechtspopulistischen Kreisen losgetreten wurde, ja, denn wenn der Verteidigungsfall eintritt, dann lassen sich ein paar Männer dann als Frauen umetikettieren und die müssen dann, also das sind natürlich ehrlich gesagt auch extrem hypothetische Sachen, ob man es jetzt da reinschreiben muss oder nicht. Aber wir sehen ja, wo wir uns befinden. Wir sind halt mittendrin der Diskussion. Wir müssen uns dem auch politisch stellen. Der Gesetzgeber, die Gesetzgeberinnen, wie auch immer, müssen sich diesen Fragen auch stellen. Da darf man, glaube ich, auch nicht zurückweichen. Und es ist gut, da wurde jetzt klar gesagt, wer den Geschlechtseintrag 2 Monate zuvor gemacht hat, vor dem sogenannten Verteidigungsfall, das muss man sich mal überlegen, wie oft der eintritt, Klammer auf, Klammer zu, dann ist diese Änderung nicht mehr gültig. Damit ist eine Änderung gefunden worden. Die kann man jetzt im Detail wieder groß diskutieren, hoch oder runter. Aber es sind die Fragen, die kommen. Und das, dafür sind wir ja da.
Und aus Zeitgründen gewissermaßen war das der letzte Beitrag dieser Kontroverssendung von Katja Leikert von der CDU. Wir haben mit Mara Gehry außerdem diskutiert und mit Tessa Ganserer von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag und haben hoffentlich einen Puzzlestein beigetragen in dieser wichtigen Debatte. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank auch an die Teilnehmenden heute und an all die, die angerufen haben. Mein Name ist Kaspar Barenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.